Willkommen zurück zu Words of the Future, Folge 44 mit mir, Max Kann und Florian Romberg. Hi.
Hallo, hallo. Freue mich, wie immer dabei zu sein.
So, ich habe tatsächlich letzte Woche mir kein Gemini Advance geholt.
Was?
Nein.
Was?
Ich habe mich dagegen entschieden.
Warum? Also ich habe es mir direkt gegönnt.
Ja, und du wirst jetzt versuchen, mich davon zu überzeugen, warum ich mir das holen sollte.
Aber erst nachdem du mir sagst, warum du dich dagegen entschieden hast, das verstehe ich ja gar nicht.
Zum einen sind Gemini Advanced und OpenAI ChatGPT Plus ja recht ähnlich. Hm. Und es ist unnötig, zwei Abos zu haben.
Ach, du hast immer noch GPT Plus?
Ja.
Ah, ja.
Und die Überlegung war, dass ich glaube, dass bei OpenAI früher neue Sachen kommen werden als bei Gemini.
Ah, okay. I see. Ja, ich hab mir das Abo geholt und bin dann aber, ich weiß nicht, ob du das mitbekommst, ich dachte jetzt ursprünglich, du hast das mitbekommen, es gibt eine zweimonatige kostenlose Testphase bei Gemini.
Ja, das weiß ich. Ja.
Und die habe ich mir jetzt mal gegönnt, das heißt, ich müsste dann irgendwann im April das erste Mal bezahlen und dann behalte ich mir auch vor, so wie das halt kulant geregelt wird, wenn es dann irgendwie mir zu langweilig wird oder zu teuer oder neue Sachen auch mehr kommen, das einfach da zu kündigen, dann habe ich keinen Cent bezahlt. Aber ich habe jetzt ja ein bisschen rumgespielt mit Gemini und ich muss sagen, ich habe irgendwie so drei Erkenntnisschritte durchgemacht in der Benutzung. Einerseits, ich habe so ein paar Sachen getestet bei Gemini, mit denen, die ich auch ChatGPT schon mal gefragt hatte und die Outputs, die waren recht gleich. Also Gemini antwortet recht professionell, muss ich sagen. Also irgendwie des Trainings, auf was für Outputs die denen trainiert haben, ist sehr, sehr auf hilfreicher Assistent ausgelegt. Und die, aber so also inhaltlich gibt es halt ein paar Sachen, die konnte er besser, ein paar Sachen, damit hat er mehr gestruggelt, da kann man jetzt nicht irgendwie was ablesen. Was ich aber so ein bisschen interessant fand, es gab am Anfang so ein paar Bugs, die ich gesehen hatte. Wo ich mich ein bisschen gewundert habe, zum Beispiel Links, also er wollte dann immer mehr Links geben, so wie man das von diesem Bing Copilot-Ding kennt, ne, dass er dann irgendwas zitiert, ja. Und dann kriegst du immer so Hotlinks, die du anklicken kannst, wo er die Sachen gefunden hat. Die haben nie funktioniert, da stand immer in geeckigen Klammern ungültiger Link entfernt. Und das habe ich ein paar Mal gemacht, habe mir dann gefragt, woran könnte das liegen und habe dann durch Zufall irgendwie auf Twitter so eine Interaktion von irgendeinem Google-Developer gesehen, wo ich dann rausgezogen habe, dass das daran liegt, dass ich Gemini hauptsächlich auf Deutsch benutzt hatte zu dem Zeitpunkt. Und ganz am Anfang von Gemini war da noch keine Warnmeldung. Jetzt mittlerweile, wenn ihr ja irgendwie Gemini benutzt, wenn man das benutzt, dann steht oben immer so ein kleines Bändchen, da steht dann irgendwie Gemini Advanced 1.0 ist nur auf Englisch optimiert, in anderen Sprachen kann es zu Unschärfen kommen. Und das war auch genau so eine Folge davon, dass wenn du mit dem auf Englisch redest, gar kein Problem, kriegt er Links hin, kriegt er alles hin. Und auf Deutsch gibt's erstens keine Links, weil die immer broken sind. Und zweitens gibt's auch manchmal so ein paar Halluzinationssachen, wo dann irgendwie Quatsch erzählt wurde. Also, ne, erster Takeaway von Gemini, ihr müsst mit dem auf Englisch reden. Und
gut, das wäre kein Problem.
Nee, das ist auch kein Problem. Aber ich bin irgendwie nur so, also ich habe halt viel irgendwie auch mal mit Webseiten gemacht. Also ich habe mit GPT 4 damals habe ich irgendwie so Quark gemacht, wo ich zu Booking-Webseiten gegangen bin, irgendwie von Apartments und habe mir dann, was habe ich da gemacht? Und habe mir dann diese, habe dem das dann geschickt und habe dann gesagt, guck dir mal hier raus, was Apartments sind, die so und so zu dieser Jahreszeit, die sind die Preise haben und so. Und da hat dann GPT-4 irgendwie Probleme mit gehabt. Und die sind doch alle auf Deutsch, deswegen habe ich dann immer auf Deutsch geschrieben, weil ich dachte, wenn ich das so durcheinander kommt, wenn ich erst Englisch auch mit dem schreibe oder so. Es hat aber bei Gemini eben so wenig geklappt. Aber was ich noch interessant fand, ist, so Bilder-Output als mach mal was und dann ergib immer ein Bild raus, hat auch auf Anhieb nicht geklappt. Also das soll ja eigentlich drin sein, aber ich hatte Schwierigkeiten, den dazu zu bringen, mir Bilder auszugeben.
Ich bin mir nicht sicher, ob die Bild-Output-Capabilities in Europa schon verfügbar sind.
Das kann das natürlich
könnte das Problem
sein,
ja.
Das heißt, es ist auf jeden Fall, es ist ein gutes Modell. Es kann, ich würde sagen, im Prinzip auf der Endbenutzerseite, wenn man es nicht irgendwie mit APIs hantiert, da kann ich keine Aussage darüber treffen, bietet ähnliche Funktionalität, ein ähnliches Interface auch, muss man sagen, also das Interface, gibt so ein paar coole Sachen, wie wenn du Tabellen dir generieren lässt, dann kannst du direkt unten mit einem Knopf sagen, Import into Google Tabelle, und dann hast du das irgendwie in deinen Google Tabellen drin, da muss ich noch ein bisschen mehr mitspielen und auch so Google Sheets, Google Sheets heißt das ja mit der Tabelle, also du kannst es irgendwie ein bisschen ein bisschen besser noch in so Services integriert. Da setze ich große Hoffnung drauf. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist nichts Umwerfendes dabei. Es gibt also doch eine Sache, die ich getestet habe. Ich habe damals GPT-4 habe ich auf so musiktheoretische Sachen getestet. Einfach so, schreib mir mal einen Akkordchange von so und so, schreib mir mal Lyrics, dies, das, also Lyrics sind das Einfachste, ne? Aber schreib mir mal eine Akkordfolge und da hat ChatGPT, er hat da ja, generischen Bullshit ausgegeben, sag ich mal. Aber Gemini war ich wirklich überrascht, weil da, also erstens mal war das alles clean, zweitens mal liefert der, so wie ich am Anfang schon sagte, immer eine total hilfreiche Erklärung mit, also das ist total irgendwie auf Erklärung geschult, das heißt, der schreibt dir dann sowas, aber erklärt dann auch im gleichen Arbeitsschritt, warum er das gemacht hat und wie das funktioniert, und zwar musiktheoretisch alles clean mit Try-Tone Substitution und da, und das ist Backdoor-Dominante und so, richtig brutal gut. Und okay. die Troubleshooting-Sachen ist ja auch sehr hilfreich irgendwie drin, wie die Interaktion gestaltet ist, ne? Also du gibst ihm Sachen aus und dann ja. Sagst er, das könnte daran liegen, und der rattert immer so alles richtig klein Schritt durch. Das ist, so und so ist es und das könnte daran liegen und hier weitere Sachen, und sag mir doch mal, wie das so und so ist, dann kann ich vielleicht mehr Infos geben, und da hast du direkt einen Anhaltspunkt, als jemand, der irgendwie lost irgendwo steht mit einem Problem, weiter irgendwie zu forschen und dem Sachen zu schreiben. Also gefällt mir von der Schreibstilart sehr gut, vom Output gleich wie ChatGPT, und vom Können ist es noch darunter, was so Bild, Output und so angeht, aber das liegt wahrscheinlich an EU-Regulationen.
Und es ist wahrscheinlich schneller und hat kein Message-Limit wie ChatGPT Plus.
Die Generation der Antworten ist deutlich schneller irgendwie. Also es ist auch eine schöne Animation, die da kommt, aber die ist immer recht, recht fix.
Ja. Ja, auf der anderen Seite, es kam jetzt diese Woche ein Update zu ChatGPT. Zwar noch in der Beta, nicht für alle, aber ChatGPT hat jetzt endlich Memory. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dass das ein paar Leuten schon getestet wurde. Auf Twitter gab es ein paar Bilder, aber das wurde jetzt wohl zu mehr Leuten ausgerollt.
Das musst du mal ein bisschen erklären, weil ich habe das auch gelesen, habe nicht so ganz verstanden, was sich da wie gemerkt wird. Sind das so Metadaten über den User, ein bisschen wie man das mit diesen Custom Commands machen konnte, oder sind das einfach ganz generelle Sachen, die sozusagen chatübergreifend sich über den User gemerkt werden? So, welches Alter hat der, welche Zielgruppe ist der und so?
Genau, das funktioniert folgendermaßen. Also Memory sind für ChatGPT und für die einzelnen GPTs, die du nutzt, getrennt. Aber halt, du kannst neue Chats aufmachen und er merkt sich die Sachen. Und es funktioniert so, dass du schreibst ihm zum Beispiel deine Lieblingsserie und dann sagst du ihm, merkt dir das?
Aber man muss ihm dazu initiieren. Man muss ihm sagen, merkt dir das?
Ich habe noch keinen Zugang. Ich weiß nicht genau, wie stark du ihn auffordern musst, aber er merkt sich auf jeden Fall nicht alles von alleine. Du musst schon irgendwie klar machen, dass es etwas ist, was er sich merken soll. Ich weiß nicht, ob du es ihm explizit sagen musst. Und dann, jetzt spekuliere ich ein bisschen, weil Backend nicht so super erklärt wurde in dem Blogpost, aber in etwa fasst dann ein wahrscheinlich kleineres Language Model deine Nachricht in einen kurzen, prägnante Information zusammen. Die wird dann in einer Datenbank abgelegt, wahrscheinlich mit einem Embedding Model noch mit einem Vektor versehen. Und wenn du dann Nachrichten schreibst, wird in den Kontext von dem Modell relevante Informationen geladen, die zu deiner Nachricht passen. Das ist meine erste Vermutung. Alternativ kann ich mir vorstellen, dass, wenn die Informationen nicht so viel sind, dass OpenAI einfach alle Informationen, die über dich gespeichert sind, mit in den Prompt packt, weil das Kontextfenster ja von GPT-4 recht groß ist. Und dann sagt, hier sind Informationen über den Nutzer.
Ja, okay. Und das wird dann und so das ist mein Lieblingsfilm, das ist halt irgendwie in einem anderen Chat, der ursprünglich gar nichts damit zu tun hat, wenn es darum geht, ja, was kann ich denn heute Abend machen, wird das referenziert und gesagt, hier, dein Lieblingsfilm läuft gerade auf Netflix oder so, schau doch mal Netflix oder so.
Ja. Okay. Und du kannst dem Modell dann auch sagen, er soll einzelne Sachen vergessen, oder du kannst in den Einstellungen deine Informationen einsehen, einzeln löschen.
Na gut,
das geht auch.
Transparenz in dem Fall ist ja, also besonders in dem Bereich ist ja schon gute Sache. Jetzt die Frage, wie man damit umgehen kann. Also als Endbenutzer, wie viel Kontrolle hat man über die Daten?
Ja, also das würde jetzt die Benutzung nicht grundlegend verändern, aber es ist halt ganz nett. Vielleicht ist auf jeden Fall mal nützlich.
Es ist ein Schritt Richtung halt so diesen Assistant-System. Ist übrigens auch bei Google, ne? Hast du auch gesehen? Das haben die auch angekündigt. Da habe ich auf Twitter, habe ich es richtig abgefeiert, weil so wie ich die verstanden habe, soll Gemini jetzt in den nächsten, ich hoffe mal, Wochen irgendwie in Google Assistant integriert werden. Oder das wäre natürlich ein Game Changer.
Jack irgendwas heißt der Mann, der Produktleiter bei Gemini ist. Der ist auf jeden Fall sehr kommunikativ. Der postet immer Updates und woran gearbeitet wird und holt sich Feedback von Nutzern.
Ja, die Twitter-Threads sehe ich auch die ganze Zeit und die sind sehr, 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 sehr cool.
Ja. Bei Memory ist wahrscheinlich praktisch, dass du dem so Sachen sagen kannst wie, ich möchte Code immer mit Kommentaren oder so, dass das Modell dann so Formatierungssachen immer gleich hat und du das dem nicht immer wieder neu sagen musst. Das stört mich nämlich manchmal.
Ja, so Prompt-Engineering wird dann
bisschen einfacher. Ja. So. Und dann hat André Kapathy OpenAI verlassen.
Wer ist das?
André Kapathy ist einer der Gründungsmitglieder von OpenAI. Dann hat er eine Zeit lang bei Tesla gearbeitet und ist vor einem Jahr oder so wieder zu OpenAI zurückgekommen und verlässt sie jetzt wieder. Und der Mann ist dafür bekannt, dass er wahrscheinlich die besten Erklärvideos zu Transformern auf YouTube macht. Also er macht unglaublich guten Content so zum Verstehen und Lernen auf YouTube. Sein Blog ist auch sehr hilfreich. Der hat auch einige Open-Source-Projekte für so Llama-CPP. Was? Llama-CPP, das er entwickelt hat? Er hat auf jeden Fall eins dieser Basic-Open-Source-Projekte gestartet, mit denen man Modelle lokal laufen lassen kann.
Das ist cool.
Ja. Und ja, der beschäftigt sich sehr viel mit so Language Model, Betriebssystemen, wie man Assistenten bauen kann. Ich nehme an, er hat jetzt auch geschrieben, dass er jetzt, wo er nicht mehr bei OpenAI arbeitet, sich mehr auf seine privaten Projekte konzentrieren wird, dass er jetzt wieder mehr YouTube machen wird, mehr an Open Source Projekten arbeiten wird. Bin ich mal gespannt.
Wäre natürlich cool, wenn man so ein Three Blue, One Brown für AI hätte, der die ganze Zeit einfach geile Videos rauspumpt.
Ja.
Wäre auf jeden Fall auch also der hätte ja durchaus eine Marktlücke, die er füllen könnte mit guten Erklärvideos zu AI. Ich meine, das Thema ist ja gerade irgendwie im Internet in aller Munde. Das würde wahrscheinlich geguckt werden wie sonst was.
Da gibt's echt, also es gibt unfassbar viele Channel, die Content zu KI machen, aber halt auf einem sehr abstrakten Level, die wirklich den technischen Hintergrund, wie man das implementiert, wie Transformer funktionieren, wie du Daten bereinigst und so, da gibt's gar nicht so viel.
Weil es auch wahrscheinlich wenig Leute wissen.
Ja.
Ist ja auch sehr kompliziert, muss man auch sagen.
Ja, wenn man da in die Tiefe gehen will, wird's wirklich kompliziert.
Ja. Aber gut, das müssen wir dann schauen, wie Gemini sich weiterentwickelt. Das ist auch übrigens, die offizielle Bezeichnung ist ja jetzt auch Gemini, ne? Das heißt nicht mehr Bart.
Bart ist nicht mehr.
Finde ich aber auch gut, ich fand den Namen Bart, der war irgendwie immer sehr, sehr, der wirkt sehr, sehr unprofessionell auf mich.
Ja, hat's nicht so wirklich gebracht. Ja. Na gut, hast du gesehen, was Zuckerberg mit der Vision Pro gemacht hat?
Nee, das habe ich gar nicht mal mitbekommen. Hat er die gebasht dafür, dass er es irgendwie Konkurrenzprodukt ist? Oder was waren seine... Hat er die reviewed oder was?
Er hat einfach so ein kleines Video-Review gemacht und das gepostet auf Instagram, I guess. Und er sitzt da auf seiner Couch mit der Vision Pro und fängt an zu erzählen, ja, ich habe das mal ausprobiert und hat dann so kurz gesagt, ja, tolles Display und tolles Produkt. Und hat dann angefangen, das mit der Quest 3 zu vergleichen, die ja 7-mal günstiger ist.
Ich wollte sagen, das ist ein steiler Vergleich.
Und hat dann Punkte aufgezählt, wo die Quest 3 trotz des deutlich geringeren Preises sogar besser ist. Zum Beispiel hat die Vision Pro recht viel Motion Blur wegen den OLED-Displays.
Ja.
Und offensichtlich hat die Quest 3 eine Netflix-App und Vision Pro nicht.
Das war also mehr so ein Review für die Endbenutzer, um so ein bisschen so werbemäßig was zu machen.
Ja, ich meine, er hatte einige Punkte. Es gibt tatsächlich einige Sachen, zum Beispiel so soziale Sachen hast du bei der Apple Vision Pro ja gar nicht. Also so Mehrspielererfahrungen.
Auch irgendwie. Spiele. Ich meine, das gibt es ja auch gar nicht auf der Vision Pro.
Ja, du hast diese iPad-Spiele, aber halt wenig.
Ja, aber nicht VR, nicht.
Kein VR-Chat oder so.
Ja. Ja, das habe ich auch immer wieder in Reviews gehört. Das ist eine sehr, 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 sehr einsame Erfahrung. Es ist ja produktiv, aber halt auch sehr, sehr einsame Erfahrung, weil man sagen muss, so wie ich das verstehe, ist die Vision Pro halt auch dafür angelegt. Also die soll halt irgendwie ein Arbeitsmaterial weniger als ein Spielzeug sein. Während die Quest 3, habe ich immer so das Gefühl, ist mehr so ein so ein Freizeitspielzeuggerät, ne, mit wo man dann VR-Chat drauflaufen lassen kann, wo man Spiele drauflaufen lassen kann, wo man Netflix gucken kann gemeinsam und so. Und es ist mehr so, und dann hast du schöne Menschen, die sich da rumbewegen, die alle total spielerisch aussehen, überhaupt nicht real life, während die Vision Pro versucht, alles irgendwie maximal professionell zu machen mit diesen FaceTime-Calls, wo die Leute möglichst real simuliert werden. Das
sind halt andere Avatars. Zielgruppen.
Ja, genau, das ist halt, meiner Meinung nach, ist eine andere Zielgruppe und auch andere Budgetgruppe.
Ja, aber ja, auch so Sachen mit Gewicht, da kann Quest 3 natürlich punkten. Aber im Prinzip hat er einfach so ein bisschen gesagt, wir kosten ein Siebtel, können fast alles, was die Apple Vision Pro kann und wir können noch viel mehr. Das war eigentlich ein Werbevideo. Aber ich fand, er hat einige Punkte gebracht, die schon richtig waren. Und ich glaube, Leute, die beide Produkte kennen, und jetzt nicht super Apple-Fanboy sind, würden sich auch immer für die Quest 3 entscheiden. Einfach ja. Deutlich mehr, was du dafür dein Geld bekommst.
Über die Quest 3 haben wir halt irgendwie auch hier in dem Podcast kaum mal geredet. Dabei soll das ja eigentlich doch. Ein grundsolides Headset sein. Also nicht in anderer Weise so viel wie über die Apple Vision Pro jetzt.
Sicher.
Wir haben halt eine Folge mal gemacht. Rauskam, wo wir mal kurz.
Die Quest 3 ist super. Also für den Preis ist es unschlagbar.
Ja, das
kriegst
ist
so viel. Für 500. Dollar.
Mein Eindruck davon gewesen, von den Sachen, die ich mitbekomme. Ich habe mir jetzt selber es nicht mal geholt, so wie ich das mit der Quest 2 gemacht hatte, dass ich die mal einen Monat auf Grover geliehen habe.
Mhm.
Aber das habe ich mir vorgenommen, eigentlich für die nächste Generation. Also entweder, wenn die Apple Vision Pro jetzt irgendwie mal da verfügbar wird, dann würde ich das auch gerne mal testen, einfach weil die so gut sein soll. Und dann, wenn jetzt irgendwie die nächste Quest-Generation rauskommt, von der ich ausgehe, dass die irgendwie nochmal eine Stufe draufsetzt, vielleicht schärfere Displays hat, weil das war so ein großer Kritikpunkt.
Aber die Quest kommen nur alle paar Jahre raus.
Ja,
also,
da muss ich halt warten.
Die Quest 3 ist ja recht neu.
Aber das habe ich mir halt schon vorgenommen. Wenn die nächste Quest-Generation rauskommt, auch wenn das noch was dauern wird, wobei ich kann mir auch schon vorstellen, dass durch die Konkurrenz jetzt von Apple, die auch nochmal Ansporn haben, da jetzt demnächst auch mal ein Gerät nochmal rauszubringen. Weil, ne? Aber da stell mir da vor, das wird schon gut. Das nächste Gerät wird schon gut.
Ich glaube eher, dass Meta jetzt sagt, die Quest 3 ist so gut, wenn man sie gegen die Apple Vision Pro vergleicht bei dem Preis, dass sie einfach sagen, ja, ist noch konkurrenzfähig, wir lassen das jetzt so.
Ja, okay, das kann natürlich auch sein.
Aber ich weiß nicht, wir haben in der letzten Folge nicht über Brilliant und diese Brille geredet, oder?
Boah, ich glaube nicht. Nee,
das haben wir privat gemacht.
Ja, das hast du mir nur geschenkt.
Es gibt ja schon einige Brillen mit so extra Funktionalität, hier Meta, Ray-Ban, Glasses, die Video machen und so. Genau, sowas. Und aus dieser Richtung, also wenn man nicht bei der Apple Vision Pro anfängt und versucht, das Gerät leichter zu machen, sondern wenn man bei einer normalen Brille anfängt und anfängt, es nützlicher zu machen, da kommen langsam auch immer mehr Fortschritte. Also die Brille hat jetzt erste Augmented Reality-Funktionen und natürlich übers Handy verbunden dann so ein bisschen KI-Funktionen und auch eine Kamera für so Vision, für Language-Vision-Modelle.
Mhm.
Und das wird dann langsam, kommt das in den Bereich, wo es sich das so eine Augmented Reality-Brille annähert. Ich kann mir vorstellen, dass in so 1-2 Jahren, wenn dann vielleicht eine Quest 4 kommt, dass wir dann so ein Mittelding haben. Irgendwas, was man auf der Straße tragen kann, ohne so auszusehen wie die Leute, die jetzt mit einer Apple Vision Pro rumlaufen.
Leute wie Daft Punk Fanboys.
Und die trotzdem funktional ist und ein paar Augmented Reality Sachen hat.
Ja, das finde ich interessant, weil das sind ja so irgendwie so, ist die gleiche Entwicklung von zwei Enden des Spektrums sozusagen gedacht. Also die Apple Vision Pro, die fängt ja als absoluter Klotz an, mit möglichst viel irgendwie Features drin, also die versucht irgendwie alles zu machen, dafür ist sie aber auch brutal unhandlich, total hässlich und weiß ich nicht, also die kannst du ja kaum irgendwie länger als 2 Stunden mal benutzen, so wie die Reviews klingen, ohne dass du irgendwie, ne, dir die Nase abfällt. Und sozusagen versucht sozusagen von dem Schritt aus in der nächsten Generation wahrscheinlich dann Funktionalität beizubehalten und irgendwie den Formfaktor runter zu skalieren. Während diese Ray-Ban-Brillen und diese Brilliant-Glasses, von denen du jetzt gesprochen hast, die du mir auch geschickt hast, die sind ja vom Formfaktor eine ganz normale Brille. Also da ist nicht mal irgendwie an dem Gestell großartig was dicker, sondern es sieht einfach aus wie eine normale Brille und die versuchen, ohne den Formfaktor zu ändern, sozusagen ohne den Zielformfaktor zu ändern, möglichst viel Funktionalität da reinzuknallen und das zu verbessern. Und das ist halt witzig, weil Es ist, kommt das Gleiche raus. Also die einen versuchen jetzt immer mehr Funktionalität reinzuballern, ohne den Formfaktor zu verändern. Und die anderen versuchen den Formfaktor zu verändern, um bei gleichbleibender Funktionalität oder steigender. Und diese kommen am Ende irgendwie auf der gleichen, hoffentlich, Mitte an.
Also sie werden wahrscheinlich nicht ganz zusammenlaufen, weil so der normale Brillenfaktor erlaubt natürlich niemals für wirklich VR-Funktionalität. Mhm. Ja. Und auch Augmented Reality ist natürlich ein bisschen eingeschränkt, dadurch, dass du Brillengläser hast, die nicht komplett ums Auge rumgehen.
Das stimmt.
So, du kannst, und es ist ja auch kein Monitor, das heißt, du kannst nicht wirklich Bereiche abdunkeln oder so. Ja. Das ist ein bisschen schwieriger. Das heißt, es bleiben noch getrennte Produktfamilien, aber beide bewegen sich schon aufeinander zu. Das ist schon das Ziel.
Ist interessant, ja. Vor allem, weil man solche Brillen, die auch wirklich, also das kann man sich ja wirklich vorstellen, dass so eine Brille so ein bisschen wie eine Smartwatch, ich meine, so eine Smartwatch ist ja ein ähnliche Entwicklung, nur jetzt auf weniger komplex, vor einem Jahrzehnt oder so hat das ja angefangen, wo du einfach irgendwie einfach so ein Accessoire nimmst, was Leute tragen, also eine Uhr, und die versuchst irgendwie mit Informationen anzureichern, die dir sozusagen als Interface zur digitalen Welt einen Hub bieten. Und genau das Gleiche kannst du jetzt mit einer Brille machen, dass du halt deine Benachrichtigung nicht mehr auf dem Arm dir angucken kannst, sondern direkt irgendwie in der Ecke vom Auge, ne, und so die Uhrzeit und so einsehen, das ist schon interessant.
Ja, da wird es wohl enden. Ich glaube, das geht auch schneller, als man denkt. Also, wenn ich mir vorstelle, dass Leute schon bereit sind, mit dieser Vision Pro über die Straße zu laufen,
da weiß ich aber nie, ob das nicht bezahlte PR-Leute sind. Also es gab ja mal Videos, wo du irgendwie ganz klar sehen konntest, das war jetzt Bullshit, ne? Aber ich weiß nicht, also ich kann mir das nicht vorstellen, ehrlich gesagt, dass man...
Es gibt ein paar Leute, die sind so bescheuert.
Ja, gut. Kann ich keine Aussage drüber treffen. Ist ja auch immerhin Amerika, ne? Da kann ja irgendwie alles... Die trauen mir alles zu.
Dann hast du mitbekommen, dass OpenAI und Microsoft zusammen 3 ChatGPT-API-Nutzer blockiert haben.
Oh, nein, auch nicht.
Und zwar von Regierungen. Da waren 5 Firmen, die OpenAI-API genutzt haben, mit Namen wie Charcoal Typhoon und Salmon Typhoon. Also offensichtlich fiktive Firmen, die meistens entweder Verbindungen zu Nordkorea oder zu Russland hatten.
Ah, und sozusagen Trainingsdaten abgegriffen haben.
Nicht mal Trainingsdaten, die haben wirklich genutzt, die Language Models genutzt oder die API genutzt, um Cybersecurity-Sachen zu planen, Phishing-Kampagnen zu starten, einfach so Phishing-Seiten von ChatGPT generieren lassen haben oder einfach nach Code gefragt haben für offensichtlich aggressive Ziele.
Aha, interessant.
Malware Detection Hilfe. Was ich mich frage ist, sind die Leute in Nordkorea und Russland wirklich so blöd, dafür die OpenAI API zu benutzen, statt irgendein Open Source Modell?
Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, so wie ich mir das vorstelle, die machen doch Safe Files. Also die werden wahrscheinlich parallel irgendwie mit Open-Source-Sachen versuchen, ihre Kampagnen durchzusetzen, als auch zu gucken, wie ist denn der Vergleich zu GPT-4, was ja immer noch irgendwie das führende Modell ist.
Ja, also dabei vielleicht sagten wahrscheinlich sie, unser Open-Source-Modell schafft es hier nicht, den Virus sicher zu machen. Lass mal GPT-4 fragen, vielleicht hat der...
Aber als ob man aus GPT-4 solche Informationen rauskritzeln kann, ohne dass da kommt, tut mir leid, das darf ich laut OpenAI-Richtlinie nicht sagen.
Ja, vielleicht haben die gute Prompt-Engineers in Nordkorea.
Das würde mich wundern, du. Die haben ja nicht mal ein Bildungssystem, was nicht darauf ausgelegt ist, zu klatschen, wenn der Diktator vor denen steht. Ich habe letztens auf Twitter so ein Meme gesehen, wo irgendwie da steht, Kim Jong-uns Superpower is to turn people into NPCs when he arrives. Und dann sieht man irgendwie immer, wenn der kommt, dass er alle im Hintergrund so richtig gestellt klatscht. Wollte ich nur kurz mal einwerfen. Ja. So viel zum Stand des Bildungssystems in Nordkorea.
Ja. Das, aber offensichtlich funktioniert da die Blockade, wenn die das mitbekommen und blockieren. Ist ja schon mal, das wird nicht lange helfen. Die Open-Source-Modelle sind mittlerweile fast genauso gut, aber.
Ja. Es hätte ja theoretisch in der letzten Zeit eine Möglichkeit gegeben, das herauszufinden in einem Interview mit einem der genannten Despoten, nämlich von dem guten Herr Kriegsverbrecher Wladimir Putin, der interviewt wurde von irgendwie so einem amerikanischen Journalisten, Tucker Carlson.
Journalist ist da schon
Journalist in
sehr nett gesagt.
Jemand, der bei Fox News, soweit ich weiß, irgendwie rausgeflogen ist oder gekündigt hat.
Der war zu blöd für Fox News, das sagt eigentlich schon alles.
Seine Ei und ist jetzt auf X und macht jetzt seine Show irgendwie auf X.
Ja, das ist wirklich so ein Trump-Elon-Musk-Fanboy mit irgendwelchen Verschwörungstheorien.
Halt ein Rechtspopulist, wie er im Buche steht in Amerika. Und er ist halt wenig verwunderlich, dann hat die Permission bekommen, den Herrn Präsidenten Putin zu interviewen. Und dieses Interview war halt sehr skurril, weil es war basically, Herr Putin, erzählen Sie doch mal. Hier, wir bieten Ihnen jetzt die Bühne.
Ja, ich fand es auch so komisch, dass Leute, also klar, das sind sowieso Spinner, aber so viele Leute haben online gesagt, boah, endlich macht mal einer Journalismus und fragt die andere Seite. Aber das ist ja so Unsinn. Putin hat sich den ja gezielt rausgepickt und will nur mit dem reden, weil er genau weiß, dass das ein Vollidiot ist, der einfach alles schluckt, was er sagt.
Einfach kein richtiges Interview gibt. Normalerweise, es gibt ja auch von vor ein paar Jahren, 2018 oder so, gibt es ja immer wieder Interviewschnipsel von richtigen Journalisten, so Armin Wolf oder so, ist ja ein ganz bekannter Journalist, der ja dafür berühmt-berüchtigt ist, lass mich ganz kurz nochmal suchen, ob er wirklich Armin Wolf heißt.
Russischen Journalisten mussten ja auch das Land verlassen.
Ja, ist ein österreichischer Journalist, der irgendwie auch sehr, sehr bekannt dafür ist, dass er wirklich knallharte Interviews führt. Und der hat irgendwie 2018 nochmal ein Interview mit Putin gemacht, wo er ihn aber auch wirklich nach journalistischen Maßstäben hat versucht auseinanderzunehmen. Und solche Leute, die werden natürlich nicht mehr eingeladen, irgendwie den Präsidenten zu interviewen, weil das ist halt dann, ne, stehst du plötzlich jemandem gegenüber, der deine fehlerhaften Standpunkte anfängt zu kritisieren und versucht zu entlarven. Wenn so ein Tucker Carlson, der setzt sich dahin, ne, und sagt dann, aha, sehr interessant, sagen Sie mal, was zu Krim, was ist denn mit der Krim? Ja, ach so, okay, verstehe, ja.
Ja. Ja, Putin mit seiner, ich weiß nicht, ob Putin wirklich glaubt, dass er Ansprüche auf die Bereiche hat, einfach weil die früher mal zur Sowjetunion gehört haben.
Du, da sollte er sich mal mit Mongolien unterhalten, du. Da bin ich aber mal gespannt.
Ja, den Post habe ich auch gesehen.
Also, da habe ich auch letztens einen richtig geilen Twitter-Post gesehen, wo er sagte, ja, if Putin thinks he has, ich übersetze mal auf Deutsch, weil ich gerade das Englische nicht wiedergeben kann, aber wenn er denkt, er hat Ansprüche irgendwie auf historische Gebiete, dann soll er sich mal mit dem mongolischen Präsidenten unterhalten, weil das wird kritisch.
Ja, der mongolische Präsident hat das selbst gepostet.
Ach, der war das sogar selber, das habe ich gar nicht
schon gesehen. Ja, der hat einfach Bilder von dem mongolischen Reich zu seiner Höchstzeit gepostet. Ja. Einfach ganz Asien.
Ja, also das ist, ja, es ist halt einfach dumm. So,
ja.
Es ist halt einfach, wenn man das sich irgendwie historisch mal anschaut, natürlich gab es immer mal wieder Streite um Landregionen und irgendwie Ansprüche auf die und die Landstriche, aber das Problem ist, das war ja so universell, dass wir aus einer Zeit kamen, wo das irgendwie gang und gäbe war, dass jeder sich einfach mit Krieg sein Land erweitern konnte, während wir jetzt hier in der Zeit leben, wo ein für alle Mal irgendwie vertraglich festgelegt ist, das sind die internationalen Regeln und hier enden die Länder und so weiter und dass man dann sagt, ah nee, früher war das aber so, erstens ist das total willkürlich, weil dann können ja andere Länder auch sagen, ach so, ja, wie ist es denn, bei uns war das doch auch früher so und erstens mal ist das doch gar nicht mehr das Land da, sondern das ist jetzt nicht mehr die Sowjetunion, sondern das ist jetzt auf einmal Russland, so. Also das ist total willkürlich gewählt.
Ich weiß nicht, ob sich da viel geändert hat. Ich glaube, Krieg wird nicht mehr ganz für Gebietsgewinne eingesetzt.
Wir stehen jetzt ja hier vor der
Ressourcen,
Entscheidung.
Aber
also nicht umsonst wird ja jetzt immer, also wenn man immer diese Floskel hört, in der Ukraine wird gerade die westlichen Werte verteidigt, dann klingt das immer so ja, Schlagwort, aber da steckt ja schon im Kern was Richtiges drin, denn das ist jetzt so die erste große Standprobe für diese völkerrechtlichen Beschlüsse, die nach dem Zweiten Weltkrieg, also der letzten großen Auseinandersetzung, wo Staaten versucht haben, ihr Staatsgebiet mit Gewalt zu erweitern, also der letzten großen, sage ich jetzt mal. Es gab natürlich immer wieder Kriege, auch in anderen Regionen, aber das ist so das, wo man irgendwie eine Zäsur in der Geschichte ziehen kann, wenn man das kann. Und das ist jetzt das erste Mal so wirklich wieder, dass das auf die Probe gestellt wird, dass da einmal gesagt wird, nee, wir machen jetzt eine Invasion in dem Land, um uns einfach diese Gebietsstriche zu sichern. Und deswegen ist dieser Satz, da wird gerade in diesem Krieg werden unsere Werte verteidigt, auch so aussagekräftig, weil wenn das durchgeht, dann ist ja die Lehre, die daraus solche Staaten wie Russland, Iran, Nordkorea, China, so diese ganzen despotischen Staaten ziehen, das klappt, wenn man nur erstens ausdauernd genug ist und zweitens dreist genug dran geht. Ne? Man erinnert sich an den Anfang des Krieges, wo dann irgendwie die Satellitenbilder schon gezeigt haben, oha, Russland zieht irgendwie Truppen massiv an den Grenzen zusammen und dann hieß es von dem Kreml immer, ja, nee, wir machen Großübung, wir haben gar keinen Plan, irgendwo hinzugehen. So. Ne? Und dann plötzlich stehen die auf einmal vor Kiew, weißt du? Und das ist halt jetzt ein Riesentest sozusagen. Wenn das durchgeht, dann kann man das offensichtlich auch noch machen mit Staaten wie USA, die dann da so ein bisschen als Demokratie rumpimmeln und die Republikaner sagen, oh ja, warum schickst du eine Million hierhin, wenn bei uns die Leute irgendwie 5 € für ein Big Mac bezahlen müssen? Also ist total ungerecht, ne? Während wenn das jetzt, ne, und das ist jetzt immer die Sache, die da mit reinspielt, wenn wir es jetzt hinbekämen, dass Russland irgendwie daran scheitert, erstens diesen Krieg in Anführungszeichen verliert, also zurückgedrängt wird an die eigentlichen Grenzen der Ukraine, dann zeigt und vielleicht sogar, und das sind immer diese Szenarien, die in dem Zeitpunkt oder in dieser Diskussion mitgeredet werden, auch als Land vielleicht einfach daran untergeht, weil es wirtschaftlich mittlerweile so isoliert ist, dass es einfach nicht mehr zu einem großen, also zu einer großen Industrienation gezählt werden kann, dann wäre das ein Exempel dafür, dass man das heutzutage nicht mehr machen kann, sich gegen irgendwelche, sagen wir mal, völkerrechtlichen Regeln zu stellen, weil einfach der Westen als der Vertreter dieser allgemeinen und natürlich offensichtlich aus meiner westlichen Perspektive richtigen Regeln dagegen stellen wird, dass dann da Staaten auch wie Russland dran zugrunde gehen können. Und deswegen ist dieser Krieg gerade so essentiell in meinen Augen.
Ich suche noch die westlichen Werte, aber...
Ja, die sind natürlich immer ein bisschen diffus, muss man sagen. Aber das Problem ist, das ist auch so eine Krankheit von irgendwie dieser Diversität des in Anführungszeichen Westens. Also da zählt man die Europäische Union dazu, die an sich schon immer irgendwie nicht einig ist mit so, also wenn man solche Ausreißerstaaten wie Ungarn da vielleicht rausnimmt, ne? Aber es ist trotzdem so, dass ja das, was man als westliche Werte und Regelsystem sozusagen zählt, die, also ganz grundlegend irgendwie die Sachen sind, die man unter Völkerrecht zählen kann und diesen internationalen Regelungen, Völkerrecht, Menschenrecht.
Ja, aber ich glaube, da ist eher der Unterschied, dass wir so tun, als würden wir uns an Völkerrecht halten.
Ja, das Problem
ist... Ich glaube nicht, dass Amerika moralisch besser ist als andere Länder, aber unter Amerika geht es uns halt finanziell besser.
Weiß ich nicht. Also es gibt natürlich solche Situationen wie Vietnamkrieg oder so, die wirklich immer das Negativbeispiel darstellen. Aber
es gibt auch neuere Beispiele. So Amerika hält sich auch nicht an Kriegsrecht oder so.
In welchen Situationen? Wovon was reden wir denn da?
Zum Beispiel Unterstützung von Israel, Krieg im Jemen.
Aber soweit ich weiß, sind die doch Völkerrecht. Also dieser Krieg in Israel ist jetzt wieder so ein Beispiel, was irgendwie auch interessant ist, weil es neuer ist. Aber soweit ich das weiß, verhält sich da Israel zwar noch irgendwie am Rand der völkerrechtlich machbaren Sachen, weil das man muss halt auch so sehen, das Völkerrecht sieht ja zivile Schäden, schließt zivile Schäden nicht prinzipiell aus. Also beispielsweise so diese Aktionen, die jetzt gefahren werden, gab es jetzt letztens erst einen Entscheid irgendwie vom, ich weiß nicht, welcher Gerichtshof das war, irgendwie Südafrika hat Israel angeklagt, irgendwie in einem Eilverfahren wegen Völkerrechtsbruch und so weiter. Und da hat irgendwie das internationale Gericht, was dafür zuständig ist, hat jetzt in einer Vorentscheidung getroffen, dass das zwar noch überprüft werden muss, weil es ziemlich am Rande ist des Machbaren, aber gerade noch irgendwie so richtig ist. Und das fällt natürlich alles unter Selbstverteidigungsrecht des Landes.
Also einige Autoritäten sagen, dass das Völkermord ist. Und ich habe auch Videos gesehen von Kriegsverbrechen. Die waren ziemlich offensichtlich.
Tja, muss man schauen.
Also israelische Soldaten, die Lebensmittelwagen anzünden.
Das muss man dann wahrscheinlich der finalen Entscheidung muss man auf die finale Entscheidung von diesen internationalen Institutionen warten. Aber soweit ich weiß, ist das, wie es gerade da sozusagen, also wie vom Ansatz her diese Auseinandersetzung, dieser Krieg da läuft, ist aber nicht ansatzweise so dreist und völkerrechtsverachtend, wie das Russland gemacht hat. Also einfach so unprovoziert in irgendein Land einzufallen mit Militärmacht, um dann da einerseits die Landstriche zu besetzen, andererseits irgendwie die Kultur versuchen vom Erdboden zu radieren, mit ukrainische Kultursachen werden irgendwie versucht auszuradieren.
Ist ja, aber das jetzt Motivation und Kriegsverbrechen aufrechnen, ich glaube nicht, dass das sinnvoll ist, da irgendwie abzuwiegen, was schlimmer ist.
Na gut, ist natürlich ein schwieriges Thema. Aber ist es trotzdem aber so, dass ich sagen würde, man kann diese zwei Konflikte da nicht direkt vergleichen nach dem Motto, Israel macht genau das gleiche wie Russland. Also das glaube ich,
es ist insofern vergleichbar, dass beide der Meinung sind, sie hätten historisches Anrecht auf das Land.
Aber ist das wirklich der Fall bei Israel? Also so wie ich das mitbekommen habe, ist irgendwie... Doch,
die israelische Regierung glaubt wirklich, Gaza gehört uns.
Ja, da habe ich leider zu wenig mitbekommen. Also so wie ich das nämlich mitbekommen habe, aber kann ich keine Aussage zu treffen.
Können wir mal eine Folge drüber machen oder halt auch nicht.
Eine Sonderfolge.
Ich wollte über Self-Discover reden. Das habe ich in der letzten Folge, habe ich am Ende ja drüber geredet, dass ich mir das Paper angeguckt habe und das implementieren wollte.
Self-Discovery von KIs.
Das war dieses DeepMind-Paper, wo sich das Modell praktisch selbst so Reasoning-Schritte aussucht und die dann anwendet.
Spannend.
Ja, und das habe ich implementiert, das habe ich getestet mit verschiedenen Open-Source-Modellen und es ist wirklich gut. Also du kriegst damit sehr viel mehr Performance raus aus den Modellen. Wenn du das anwendest mit so einem 7 Milliarden Parameter Open-Source-Modell, was locker bei dir lokal läuft,
ja, kriegst
du damit GPT-4-Level Reasoning und Planning locker.
Okay, das ist ja krass. Und jetzt musst du, ja?
Es ist natürlich ein bisschen langsamer, weil es jeweils drei Prompts sind. Das heißt, du wartest dann schon was länger, bis zu einer Minute auf deine Antwort. Oh. Aber dafür ist die dann qualitativ sehr gut.
Ja, ich meine, wenn es um so, kommt auf an, für was man das verwendet, ne? Für so tägliche irgendwie Interaktionen mit einem lokalen Assistenten ist natürlich ungeeignet, aber die müssen dann auch nicht so genau sein, ne? Sondern wenn man halt so Wissensaufgaben, Informationenaufgaben braucht.
Ja, also wenn man irgendein schweres Problem hat, was man gelöst bekommen muss, dann kann man das auf jeden Fall einsetzen. Und das ist ja auch genau das, wo man hin möchte, dieses Trade-off zwischen Geschwindigkeit und Performance, dass man da mehr Variation hat, anders als jetzt, wo einfach jedes Token gleich lang dauert,
ja, egal
wie kompliziert die Frage ist.
Was ich mich daran frage, ist, also diese Open-Source-Modelle, die sind natürlich dann von der irgendwie Leistungsfähigkeit jetzt so gut wie GPT-4, aber was ich mich frage, von was reden wir denn ganz genau, wenn wir sagen, die Performance ist genauso wie bei GPT-4? Weil was ich mir vorstelle, was ja auch einen Riesenunterschied macht, ist, wie viel Trainingsdaten irgendwie in dem Modell als Wissen drin sind. Und jetzt ist die Frage, ist das, also das kann doch nicht vergleichbar sein. Zwar sind die Reasoning-Outputs, sind dann zwar auf GPT-4-Niveau, aber das Modell, so wie ich mir das vorstelle, hat doch nicht ansatzweise diesen, in Anführungszeichen, Wissensschatz wie GPT-4, oder?
Das kommt recht auf die Größe an und was genau du meinst. Weil praktisch alle Language Models wurden mindestens schon mal mit Wikipedia trainiert.
Mhm.
Das heißt, das haben die alle, auch die kleineren. GPT-4 hat manchmal einiges an Wissen, woran andere Labore vielleicht nicht so rankommen. Manchmal hat OpenAI so bestimmte Bücher in ihrem Trainingssatz oder Daten, die andersweitig schwer zu bekommen sind. So, die können YouTube-Videos mit Whisper in Text umwandeln. Das ist für andere vielleicht noch zu teuer oder lohnt sich noch nicht. Aber wenn man sagt, es performt auf GPT-4-Level, dann wird meistens davon gesprochen, dass das Modell auf irgendeinem der bekannten Textbenchmarks ähnlichen Score hat wie GPT-4.
Ja, okay.
Und die beste Variante, das zu vergleichen, ist entweder, indem man dieses Arena-Leaderboard nimmt, wo Modelle direkt gegeneinander getestet werden, oder indem du einfach die Modelle selber testest und guckst, wie gefallen mir die Antworten zu den Fragen, die ich häufig nutze.
Weil da ist nämlich immer so, also vor allem ist es auch bei mir eine Folge daraus, dass ich als Musiker irgendwie so einen Fachbereich bediene, der jetzt typischerweise nicht so in den Trainingsprozessen drin ist. Zumindest ist das mein Eindruck gewesen. So GPT 3.5 war komplett wack, was Musik irgendwie anging. Also jetzt nicht das Generieren von Musik, das können die ja sowieso nicht, aber einfach so das Wissen über musikalische Hintergründe. Und GPT-4 war ebenfalls eigentlich nicht gut. Jetzt bei Gemini habe ich es eben am Anfang schon erwähnt. Das hat mich überrascht, dass da so viel Wissen drin war. Und das ist nämlich genau so die Frage, die ich mich da immer stelle. So Nischenbereiche, wo ich eben auch häufiger irgendwie solche Fragen stelle. Wenn ich irgendwie so ein Nischenproblem habe, wie bei meiner Hi-Fi-Anlage, ist das denn das irgendwie, das ist ja alles irgendwie eine Wissensfrage vormals, bis man dann irgendwie ins Troubleshooting kommt und dann irgendwie Reasoning damit reinzählt. wie gut da so ein Open-Source-Modell in solchen Bereichen irgendwie performen kann, weil trainingsmäßig das einfach ein Bottleneck ist.
Muss man austesten. Also viele der Open-Source-Modelle basieren ja auf so 2, 3 Modellen von Firmen, also Llama 2 von Meta, Mistral von Mistral AI oder von Alibaba, hier die Gwen-Modelle aus China.
Ja.
Vielleicht hat Alibaba einen Haufen Musiktextbücher verwendet und Open-Source-Modelle, die auf Gwen basieren, sind extrem gut darin.
Ja, okay. Wer auf jeden Fall gute Textbücher verwendet hat, ist Gemini.
Musiktextbücher. Offensichtlich, ja.
Offensichtlich.
Meine dann Empfehlung. Habe ich noch mehr programmiert diese Woche, und zwar, nicht wirklich programmiert, aber ich habe mir das mal runtergeladen, weil das auch Open-Source war. Erinnerst du dich noch, als wir über den Gaia-Benchmark gesprochen haben und dass es ein neues Top-Modell auf dem Gaia-Benchmark gibt,
Friday? Was Open Source ist, ne? War das nicht sogar Open Source?
Der Benchmark oder das Modell?
Das Modell.
Ja. Also ich weiß, als wir damals in der Folge darüber gesprochen haben, tauchte Friday als Name auf dem Leaderboard auf, aber wir wussten noch nicht, wo kommt das her, wer hat das gemacht.
Ach, das war dieser irgendwie ominöse Release, der irgendwie nur auf Twitter mal als ein Link oder so gepostet wurde. War das das?
Nee, das war Mistral.
Das war Mistral. Okay, nee, da bin ich verwirrt.
Nee, Friday war irgendein Assistent, der auf diesem Gaia-Assistenten-Benchmark performt hat, besser als GPT-4 mit Plugins. Aber es gab keine Informationen dazu. Der ist einfach nur aufgetaucht auf dem Leaderboard. Und jetzt kam das Paper dazu, zusammen mit Code, den man sich auch einfach von GitHub ziehen kann.
Cool.
Und ich wollte das eigentlich heute Morgen noch testen, aber dann habe ich verschlafen. Und jetzt muss ich vielleicht in der nächsten Folge darüber reden. Aber ich kann ein bisschen über das Paper reden.
Ja.
Und über die Werte.
Woher kommt das, dass es so gut ist? Erzähl mal,
es
was kann man daraus lesen?
Es kommt aus Hongkong in Zusammenarbeit mit der Princeton University.
Oh.
Also eine Zusammenarbeit von mehreren Universitäten. Und der Titel von dem Paper ist OS Copilot Towards Generalist Computer Agents with Self-Improvement.
Es ist als,
das heißt, die...
Es ist als OS-Copilot angedacht, das ist ein Computer.
Genau.
Ah, ja.
Es steuert praktisch den Computer über Mausklicks, so ein bisschen Jarvis-mäßig.
Ja.
Der Name ist wahrscheinlich auch daran angelehnt.
Friday.
Und es kann dann so Sachen machen wie Einstellungen auf deinem Rechner ändern oder Excel öffnen und Excel-Dateien bearbeiten und Graphen machen oder eine eigene Website erstellen mit allen nötigen Files dafür. Und die Architektur ist relativ komplex, also du interagierst mit dem Planer, der dann Anweisungen und Planungssteps sendet an den Konfigurator, der hat Working Memory, der hat ein Repository mit Tools, die es nutzen kann, Semantic Knowledge über den Nutzer, Informationen, in welchem Folder er gerade ist, dann gibt es einen Actor, der die Anweisung vom Konfigurator bewertet und ausführt über API-Calls und Code. Das läuft auf Windows, Linux und Mac.
Oh.
Also die Architektur ist relativ komplex, da passiert sehr viel im Hintergrund, sehr viele Steps.
Was?
Und es lohnt sich offensichtlich, denn Friday kriegt 40% von Level 1 in Gaia, 20% von Level 2 in Gaia und als erstes Modell überhaupt irgendwas auf Level 3, nämlich 6%.
Das ist schon alles Topscores. Also GPT-4 beispielsweise performt in allen diesen drei Kategorien schlechter.
GPT-4 mit Plugins, wohlgemerkt Plugins, die ein Mensch extra für die jeweilige Aufgabe ausgesucht hat, kriegt nur 30% auf Level 1, 9% auf Level 2 und 0% auf Level 3.
Wow, was sind denn die Abstraktionsschritte davon? Also du kannst halt dann schon hingehen und sagen, mach mal das und das, sozusagen, du gibst den Endzustand rein, wie nach dem Motto, was haben wir ein Beispiel? Du hast irgendwie eine E-Mail bekommen, wo irgendwie ein Anhang drin ist und den sollst du irgendwie in eine Tabelle packen und dann sagst du, geh mal in die, hol mir mal die Daten aus der E-Mail und formatiere die in einer übersichtlichen Excel-Tabelle, wo du auswertest, was die Durchschnittsausgaben in dem jeweiligen Jahr sind. Und dann würden die alle Arbeitsschritte, die da reinspielen, alleine von dem Modell sozusagen ausgewählt und gemacht.
Ja, das geht.
Wow.
Also hier ist eine Liste mit Tools, zum Beispiel Basic Tools sind Bing Search, Audio to Text, Image Caption, Self Generation Tools sind Create Folder, Create CSV File, Read JSON File und so weiter. Also ein Haufen Sachen. Add New Sheet to Excel, Create Table, Delete Sheet from Excel, Change PowerPoint Slide, Text Color, also überhaupt so ganz viele kleine Aktionen, die das Modell ausführen kann, die in seinem Repertoire sind, die man wahrscheinlich auch erweitern kann. Es ist halt nur eine limitierte Anzahl an Programmen, die es nutzen kann. Hier so Excel, PowerPoint, ja, okay. Ein bisschen Websuche. Aber es kann halt auch Ordner anlegen, Dateien anlegen. Also in einem der Beispiele hat es eine ganze Website erzeugt, inklusive HTML-File, CSS-File.
Das kriege nicht mal ich hin. Aber daraus schließe ich, dass das immer auch trainiert werden muss mit den jeweiligen Programmen. Ne? Wenn du sagst, das kann halt nur mit gewissen Programmen umgehen, wie Excel und so weiter, dann muss das auch trainiert werden, mit diesem Programm explizit umzugehen. Ne?
Nein. Die Programme werden in dieser Architektur drumherum abgelegt. Das Modell, was intern verwendet wird, kann beliebig ausgetauscht werden.
Aber wie kommt es denn, dass du sagst, das wird nur, kann man nur mit gewissen Programmen irgendwie machen?
Weil intern kriegt das Modell praktisch eine Liste an Tools und Befehlen, die es verwenden kann und die es aufrufen kann. Und dahinter ist natürlich Code, der das dann ausführt. Das heißt, du musst die vorher einstellen und hinzufügen und dann eine Liste geben.
Ist noch nicht so voll autonom, weil man dieses Aufrufen der Programme immer noch irgendwo händisch vorgeben muss. Aber wenn es dann sozusagen damit weiß, wie es umgehen kann, dann kann es irgendwie autonom mit dem Programm interagieren.
Okay, I see. Und das ist ja auch nur der erste Step. Wir wissen, dass OpenAI an Agents arbeitet. Das wird jetzt noch deutlich selbstständiger, vielseitiger, mächtiger. Das ist jetzt der erste Schritt dahin.
Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Also bei solchen Entwicklungen, da denke ich immer auch an das ist vielleicht jetzt genau der richtige Zeitpunkt für sowas wie Computer Agents. Da denke ich immer an so die ältere Generation, meine Eltern und meine Großeltern sind eigentlich schon zu alt dafür, die irgendwie, wenn ich mit denen mal am PC helfe, teilweise total überfordert mit so standarddigitalen Sachen sind. Wenn du dann einfach ganz standardmäßig auf jedem PC, so Microsoft forscht ja auch daran, irgendwie mit dem Microsoft Copilot, der irgendwie Windows installieren kann, ganz entspannt, so auf menschlicher Sprache, mach mal das und das, dem Sachen ausführen lassen kannst, wenn du irgendwie Probleme hast. Das wird natürlich einfach die Zugänglichkeit von solchen Betriebssystemen. Auch übrigens auch für Menschen mit Behinderung. Das ist ja auch immer so die Frage, wie können Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung irgendwie mit PCs umgehen? Viel interessanter.
Das wird einen ordentlichen Produktivitätsboost geben für alle Menschen.
Stell dir das mal vor, in Kombination mit dem Chip, den Neuralink jetzt Leuten eingepflanzt hat, um PCs zu steuern. Das ist
ja insane. Zum Beispiel.
Kannst du mit Gedanken vom Bett aus deinen PC steuern? Gibt
aber
nichts Schöneres, was ich mir vorstellen kann.
Diese Agents brauchen halt auch eine Menge Rechenleistung. Und dann ist mein nächster Punkt. Es kam heute Computing Power and Governance of Artificial Intelligence raus. An dem Paper war unter anderem OpenAI beteiligt und einige Regierungsabteilungen und Universitäten und Institute.
Ein großes Ding also.
Und in dem Paper geht es darum, wie kontrolliert man KI? Also wie sorgen wir dafür, wie beschränken wir Zugang, wie kontrollieren wir das, wie kann der Regierung Kontrolle übernehmen?
Da reden wir nicht von Alignment jetzt, sondern wirklich von der Kontrolle, wie andere Menschen mit einer KI sozusagen interagieren können.
Ja, Kontrolle vor allen Dingen, wie verhindern wir, dass andere Staaten KI haben, wie verhindern wir, dass einzelne Firmen KI entwickeln, Open-Source-KIs, also wie kann der Staat Kontrolle behalten über die Entwicklung. Mhm. Und das Fazit von dem Paper, worum es die ganze Zeit geht, ist eigentlich, dass die einzige Schnittstelle oder einzige Stellschraube, an der die Regierung drehen kann, Hardware ist.
Also Taiwan.
Genau, das Ziel ist, Hardware ist das Einzige, was du kontrollieren kannst. Du kannst die Daten nicht kontrollieren, du kannst nicht überwachen, was die Leute an Architekturen entwickeln. Das Einzige, worüber du Kontrolle hast und was du quantifizieren kannst und was schwer zu verstecken ist, ist Hardware.
Ja. Und damit schlittern wir eigentlich schon direkt in die nächste geopolitische Diskussion rein. Taiwan und China.
Ja, Taiwan, aber noch schlimmer als Taiwan, ist ASML.
ASML?
Also TSMC,
diese niederländische.
Genau, TSMC stellt ja die Chips her.
Ja.
Aber es gibt neben TSMC Intel zum Beispiel, stellt auch Chips her. Und Samsung kann auch Chips herstellen.
Aber die Maschinen. Die sind halt
kapazitätsmäßig deutlich kleiner. Aber alle beziehen Maschinen von ASML. ASML ist die einzige Firma, die ultraviolette Lithografiemaschinen bauen kann.
Da haben wir schon mal drüber geredet, ja.
Die haben übrigens jetzt eine neue rausgebracht. Du kannst für schleppe 350 Millionen
ja
so eine ultraviolett Lithografiemaschine kaufen.
Das ist ja ein Schnapper. Lass mich ganz kurz auf eBay Kleinanzeigen gucken, ob man die schon kaufen kann.
Ja, Intel hat sich die Intel hat die erste schon bekommen. Mhm. ASML wird wahrscheinlich noch einige ausliefern an TSMC, vielleicht an Sam Altmans neues 7 Billionen Dollar Projekt.
Ja. Aber da muss ich sagen, bei diesem ASML, das ist ja immerhin aus unserer Perspektive ein bisschen beruhigend, dass dann eigentlich die zentralste aller Firmen in dieser Entwicklung in Niederlanden sitzt, in der Europäischen Union. Also es könnte schlimmer sein, sagen wir mal so, wenn die jetzt eventuell in China und so sitzt oder in einer weiteren Konfliktregion.
Ja.
Wobei die wird wahrscheinlich demnächst überflutet, wenn wir jetzt unseren Klimawandel nicht in den Griff bekommen, dann ist die auch leider futsch.
Ja, einfach abgesoffen.
Ja.
Was in dem Paper auch ganz klar wird, ist, dass während den früheren Jahren von Machine Learning, also ich rede jetzt vor 2000 oder vor 2010.
So früh.
Da wurde auch schon mit KI gearbeitet und mit neuronalen Netzen, aber halt was weniger. Und die Modelle sind sehr langsam größer geworden. Also die benötigte Rechenleistung ist einfach gewachsen mit Moore's Law. Alle zwei Jahre haben Universitäten bessere Hardware bekommen und da wurden die neuronalen Netze halt doppelt so groß.
Mhm.
Allerdings seit ungefähr 2010, 2015 hat sich das deutlich verändert. Modelle werden jetzt im Schnitt oder brauchen im Schnitt alle 6 Monate doppelt so viel Rechenleistung, insbesondere die Top-Modelle wie Gemini, GPT-4, Palm, Llama. Und alle 6 Monate doppelt so viel Rechenleistung kann man offensichtlich nicht einfach durch neue Hardware-Generationen ausgleichen. Das heißt, aktuell wird es gelöst, indem man einfach mehr Geld investiert und indem man die Trainings für länger laufen lässt, also für Monate.
Ja.
Aber das hat ja auch ein Limit. Das heißt, wenn unsere Hardware jetzt nicht schneller besser wird als bisher, dann werden Trainingsruns immer teurer und immer länger. Und es kann sich niemand das mehr leisten, außer Microsoft und Meta und so.
Mhm.
Und ich glaube, wir erreichen langsam so ein Limit. Ich glaube, wir müssen ein bisschen langsamer werden, wenn es um Scaling geht.
Aber das Limit haben wir doch, das erreichen wir doch permanent, weil wir einfach immer am oberen Hardware-Limit agieren. Also das ist doch jetzt die gleiche Situation wie vor einem Jahr irgendwie, als alle versucht haben, die neuesten Nvidia-Chips zu holen und irgendwie es wird aufgegabelt, was aufgegabelt werden kann und dann wird halt trainiert mit dem, was man bekommen hat. Es ist doch immer eine Frage von, wie viel Hardware haben wir und wie viel können wir damit trainieren. Deswegen ist doch die eigentliche Frage jetzt nicht irgendwie, dass wir jetzt gegen ein Ceiling irgendwie uns entwickeln, sondern die Frage ist, wir sind schon die ganze Zeit irgendwie an der oberen Grenze. Wie kann man irgendwie diese obere Grenze weiter verschieben? Und da zieht doch dann die Software einfach immer linear mit der Hardware mit, oder nicht?
Ja, aber bisher, also angenommen, GPT-4 wurde trainiert auf 25.000 A100.
Mhm.
Dann würde es ja Sinn machen, dass das nächste Modell trainiert wird auf 25.000 H100. Ja. Aber das ist nicht der Fall. Das nächste Modell wurde auf 100.000 H100 trainiert. Das heißt, du hast nicht nur die Hardware-Improvements mitgenommen, sondern nochmal mit mehr Geld nochmal mehr Hardware mitgenommen.
Ja, okay. Aber ich meine,
das ist ja kein natürliches Hardware-Improvement, sondern einfach in die Breite skaliert.
Ja, aber ich meine, das ist halt Marktwirtschaft so. Ne? Die Top-Player, die können sich immer mehr von den Hardware-Ressourcen aufgabeln und können dadurch immer stärkere Modelle trainieren und der Rest sozusagen wie Open Source, was ja auch immer sozusagen das Beispiel davon ist, hängt halt einfach immer mit der Entwicklung ein bisschen hinterher. Aber ich meine, das ist ja der natürliche Verlauf, ne?
Aber es lohnt sich irgendwann finanziell nicht mehr. Ich glaube, GPT-5 oder so wird so viel beim Training kosten, dass es schwer wird, das finanziell wieder reinzuholen, wenn OpenAI nicht das Abo teurer macht. Ach und so, vor allen Dingen wird die Inferenz ja auch teurer. Komm, ist das Modell trainiert, muss es ja auch laufen lassen, das wird dann auch teurer.
Ja, aber da ist doch das Schöne, da erreichen doch dann die Top-Player irgendwann auch so ein Ceiling, wo es einfach, also wenn halt jetzt OpenAI 50 Euro pro Monat nimmt, dann wird sich das nicht mehr jeder Halodri einfach zum Testen kaufen und dann machen die weniger Geld. AKA, die Firmen, die hinterherhängen und nicht die Starkmodelle haben, können vielleicht mit billigeren Abonnements, aber leicht besseren Modellen im Vergleich zu dem eigentlichen Preis nachziehen. Also ich sehe jetzt nicht vormals irgendwie ein großes Problem, dass wir uns da rein entwickeln, sondern das wird halt
kein Problem, aber ich sage, dieses krasse Scaling, was wir in den letzten 2-3 Jahren hatten, wird ein bisschen abflachen, weil es einfach zu teuer wird, da weiterzumachen.
Ja gut, ich meine, das ist ja so ein bisschen zu erwarten, ehrlich gesagt. Das wäre auch krass, ehrlich gesagt, wenn es weiter so mit diesem gefühlt exponentiellen Wachstum, was Fähigkeiten von KIs angeht, weitergehen würde, dann würden wir ja irgendwie in einem Jahr AGI erreichen.
Also wir machen weiter exponentielles Wachstum, aber der exponentielle Wachstumsfaktor wird halt was niedriger.
Ja, aber gut.
Aber AGI nächstes Jahr ist trotzdem noch auf dem Programm.
Ach so, du hast das weiterhin auf dem Schirm. Ja.
Ja.
Ich bin überrascht. Also
wir brauchen auch nicht viel mehr Rechenleistung. Ich glaube, wenn du ein Modell hast, was ein bisschen schlauer ist als GPT-4.
Ja, das glaube ich
aber 4.5 auch. Oder 5. Und wenn du das kombinierst mit einer cleveren Architektur drumherum, gutem Memory, gutem Reasoning Engine oder so, und da dir echt Gedanken machst über die Architektur, dass du da schon zur AGI kommst.
Ja, das hätte ich jetzt aber auch gesagt. Mit dem, was KIs jetzt schon können, also einfach mit diesen, in Anführungszeichen, beschränkten Möglichkeiten, die haben, dass die irgendwie immer auf dem Trainingsstand neu anfangen und irgendwie auch immer nur Text-Input, also besonders bei diesen GPTs haben, vormals, ist das da schon so gut, was dabei rauskommt, dass es wirklich jetzt irgendwie darauf hinausläuft, dem mehr Möglichkeiten zu geben. Also, ne, das, was wir jetzt diese Folge auch hatten mit Self-Discovery, irgendwie Reasoning, multimodaler und dann irgendwie die Frage, wie viel Wissen kann das Ding speichern?
Ja, ist alles eine Frage von Hardware. Silizium ist der Schlüssel. Wen das übrigens interessiert, ich bin jetzt durch mit Chip Wars. Das ist ein ausgezeichnetes Buch zum Thema. Das fasst ein bisschen so die gesamte Geschichte von Silicon Valley zusammen, wie die Chipindustrie entstanden ist, wie es dazu kam, dass ASML und TSMC so ein Monopol haben, warum die Chips nicht mehr in Amerika produziert werden, welche geopolitischen Folgen das hat. Das Buch ist sehr, sehr gut, wen das interessiert.
Buchempfehlung, Buchtipp der Woche.
Genau. Ja, ich lese aktuell nicht so viel, weil ich viel zu tun habe mit Arbeit und halt so ein paar Open-Source-Sachen, die ich probieren möchte. Und es kamen ja noch mehr Modelle raus. Von Stability AI kam ein neues Text-to-Image-Modell, was auch Image-to-Image kann und deutlich schneller läuft als deren frühere Modelle, also abgesehen von Stable Diffusion Turbo. Das hatte ja irgendwie 40 Bilder pro Sekunde.
Ja.
Aber das hat einige Verbesserungen in Qualität, in Prompt-Consistency, es lässt sich leichter feintunen. Also das ist ein neues, sehr gutes Open-Source-Modell. Dann kam World Model on Million Length Video and Language with Ring Attention raus. Das ist ein großes Modell, was auf sehr viel Videodaten trainiert wurde.
Mhm. Und Video auch als Output geben kann, Videokreation sozusagen.
Kann es Video-Output?
Oder was ist denn der eigentliche Sinn dieses Modells? Das habe ich jetzt irgendwie nicht rausgehört aus dem Namen.
Also es kann zum Beispiel Fragen zu einem 1-stunden-langen YouTube-Video beantworten. Ah, und zwar im kleinsten Detail. Das hat einfach einen sehr großen Kontext.
Videoanalyse sozusagen.
Zum Beispiel.
Ja.
Also es performt vergleichbar mit GPT-4 auf so kleinen Kontextfenster bis 128.000, aber es geht halt weiter bis 1 Million. Perfekt im Kontext.
Okay, das ist eine Zahl.
Also wenn du irgendwas mit Bildern oder Video hast, was sehr viel Kontext braucht, ist jetzt auch möglich.
Ist es Open Source? Kann man das kostenlos verwenden?
Gute Frage.
Weil das wäre interessant, das irgendwie mal auszutesten mit einem Video. Kann ich mir nämlich die Vorlesung, die Dozentin hochgeladen hat, kann ich mir da reinladen und dann das fragen.
Ja, das ist verfügbar.
Ja, da muss ich mal gucken. Gibt leider eigentlich kaum mehr noch irgendwie Vorlesungen, die mal hochgeladen werden als Video, aber das würde ich mal interessieren. Vielleicht finde ich irgendwo noch eine alte Vorlesung lad die mal da hoch und dann gucke ich mal, wie man dazu Fragen stellen kann, weil das ist ja wirklich schon eine legit Use Case, für einfach so Videos interaktiver zu gestalten.
Es ist auch nur 7 Milliarden Parameter, also das sollte sogar lokal laufen.
Large World Models.
Ja.
Cool.
So, was habe ich noch? Wir haben... Mal.
Die Quick Bits jetzt am Ende. Rapid Fire News.
Das kam auch heute Nacht oder so raus. Irgendein Security-Sorgen bei Amerika, weil Russland wohl an Nuklearwaffen im All arbeitet. Aber ich meine mich zu erinnern, dass es irgendeine Abmachung gab, dass niemand Nuklearwaffen ins All bringt.
Ja, aber es gab aber
vielleicht
auch
ist
Abmachungen,
das in Russen egal.
Es gab auch Abmachungen, dass man nicht einfach so Länder überfallen darf. Aber wir wissen ja, wie man, ne? Wir wissen ja, was Russland davon hält.
Ja, also der Grund, warum Atombomben im All nicht so cool sind, ist, dass du die erstens ohne Vorwarnung fallen lassen kannst. Das heißt, diese Reaktionszeit von 20 Minuten von so Interkontinentalraketen fällt dann weg und du hast nur noch so eine Minute oder zwei. Mhm. Und vor allem kannst du Atombomben gegen Satelliten einsetzen, um Satelliten plötzlich auszuschalten.
Die guten
und
Starlink-Satelliten.
Den Gegner blind zu machen.
Ja, gutes Thema zum Abschluss. Da gehen wir direkt wieder mit frohen Nachrichten ins Wochenende rein heute.
Ach, ich kann auch mit was Schönem enden. Ja. Es gibt neue Text-to-Speech-Modelle. Zwei Paper fallen mir dazu ein. Das ist einmal von Amazon. Ein Paper mit einem 1 Milliarde Parameter Text-to-Speech-Modell, das einige Immersion Capabilities hat. Und von Stability AI, ein Text-to-Speech-Modell, dem du eine Beschreibung der Stimme geben kannst. Das heißt, du hast ein Text-to-Speech-Modell und dann sagst du, ich hätte gerne einen alten britischen Mann. Und dann klingt das Speech-Modell wie ein alter britischer Mann.
Okay, das ist cool. Das kannte man bislang ja nur mit irgendwie, dass man mal einen Demo von der Sprache hochladen musste und sozusagen die Sprache, genau, die man ursprünglich hochgeladen hatte, imitiert wurde, aber dass man das einfach so mit Beschreibung machen kann, auch cool.
Ja, also Text-to-Speech klingt mittlerweile einige Modelle sehr menschenähnlich, also kann man kaum noch unterscheiden, ja, gerade wenn du nicht in Person mit Menschen redest, sondern über Discord oder so, klingen die schon sehr ähnlich.
Kleiner Fun-Fact an die heutige Folge, Max redet auch schon die ganze Zeit mit einem Sprachmodell, ohne es zu merken. So gut sind die mittlerweile geworden.
Dein Lachen kann doch nicht gefaked werden.
Ihre kostenlose Testphase ist aufgebraucht. Für weitere Sprachinputs, bitte bezahlen Sie Ihr monatliches Abonnement.
So realistisch lacht noch kein Modell.
Darauf wird es hinauslaufen, glaub mir. Irgendwann setze ich mich mal hier rein und mach mit dir, ohne es vorzuwarnen, mit dir mit einem Language-Modell. Lass
ja,
mal
gucken, guck ob mal, du mich täuschen kannst.
Wann ich dich habe.
Na gut. Stunde voll, dann machen wir hier Schluss.
Wunderbar. Sehr, 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 sehr informationsgefüllte Folge heute wieder. Ich weiß gar nicht, was ich jetzt zum Abschluss sagen wollte.
Lang gequatscht. Viele ja. Themen.
Hört ihr?
Na gut, dann bis zum nächsten Mal.
Danke für die Einladung.
Und gerne, gerne. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.